Ja, wir grüßen uns auch hier zu der zweiten Stunde, um ein wenig darüber nachzudenken, was in Gottes Wort steht. Und ich möchte uns heute einen sehr, sehr bekannten Bibeltext noch einmal wieder vorstellen, der selbst vielen Menschen, die nichts mit der Bibel zu tun haben, ein Begriff ist. Er wird allgemein so bezeichnet als das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus Lukas 15. Aber wenn ich mir den ganzen Text so angucke, dann stellt sich für mich schon die Frage, wie ist das mit dem verlorenen Sohn? War das ein verlorener Sohn? Waren das vielleicht zwei verlorene Söhne? Wer ist nun der wirklich verlorene Sohn? Und wir wollen heute einfach mal über diese beiden Söhne, die der Vater da hatte, nachdenken. Ich möchte uns zunächst einmal den Text lesen aus Lukas 15 ab Vers 11. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst es uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Soweit der Bibeltext. Wenn man das so auf sich wirken lässt, eine scheinbar intakte Familie, ein Vater mit seinen zwei Söhnen, die offensichtlich in irgendeiner Weise war der Vater vermögend und Ja, und dann ging es darum, dass einer der Söhne keine Lust mehr hatte, zu Hause zu wohnen, vielleicht die Regeln des Vaters nicht mehr oder die Regeln zu Hause nicht mehr abkonnte, was auch immer. Er war es leid. Und dann bat er seinen Vater, gib mir mein Vermögen. Das ist eigentlich eine Dreistigkeit. Also wenn ich mir vorstelle, dass eins meiner Kinder zu mir kommt und sagt, weißt du was, gib mir schon mal mein Erbe vorweg. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Aber hier finden wir einen Vater und wir alle, die bei dem Bibeltext schon öfter etwas dazu gehört haben, mit dem Vater können wir auch Gott sehen, der gibt ihm. Er gibt ihm das Vermögen, der ihm zusteht. Und so hat jeder Mensch letztlich von Gott eine ganze Menge mitbekommen. Er hat ja wirklich ein Vermögen von Gott bekommen, was er verwalten darf. Und wie geht er damit um? Das ist die große Frage. Wie gehst du mit dem Vermögen um, was Gott dir anvertraut hat? Hier lesen wir in diesem Text, dieser Sohn, der geht damit verschwenderisch um. Letztlich vergeudet er alles. Er hat nachher nichts mehr. Es ist alles weg. Und in dem Moment, wo er auch kein Geld mehr hat, sind auch die Freunde weg. Und das ist auch das, ja, was man immer wieder auch, wenn man das rein von der Geldseite her sieht, auch in der Welt, immer wieder sieht, dass Menschen, die mit viel Geld in der Welt unterwegs sind, die haben jede Menge Freunde. Es ist nicht umsonst so, dass wenn jemand im Lotto Millionen gewonnen hat, die Lottogesellschaft sagt, erzähl es nicht weiter. Du glaubst gar nicht, wie viele Freunde auf einmal kommen und sagen, was sie brauchen und was sie nicht brauchen und wie du mit ihnen doch feiern kannst. Und man kann doch mal eine schöne Kreuzfahrt zusammen machen und ich war doch schon immer dein bester Freund. Und wenn das Ganze dann versiegt ist, wenn kein Geld mehr da ist, sind auch diese Freunde weg. Und in diesem Fall ist es so, der Junge, der Sohn hat sich ja so von Gott, von dem Vater entfernt, dass er auch keinerlei Kontakt mehr hatte, dass er nichts mehr hatte, dass er anfing, Hunger zu leiden. Er war letztlich ja in sich selbst tot, so wie der Vater es ganz am Ende gesagt hat. Er war ganz weit weg von alledem, weit weg von der Familie, weit weg von den Freunden, einfach ja allein gelassen. In seiner Not wendet er sich an einen Bauern, da darf er Schweine hüten. Ob er überhaupt Geld dafür gekriegt hat, lesen wir nicht. Eins steht fest, selbst das, was die Schweine gefressen haben, da durfte er nicht dran. Und irgendwo wurde ihm dann mal bewusst, als er ganz weit weg war, da war doch mal was mit Familie. Da war doch mal was mit Zusammenhalt, da war doch mal was mit, ich hatte keine Not. Und er dachte darüber nach, und das lesen wir ja in dem Vers 17 dann, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ihm wurde auf einmal bewusst, was er verlassen hatte. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Er wollte nicht mehr in den Stand des Sohnes zurück. Nein, er wollte nur einfach als Tagelöhner arbeiten, damit er wieder satt wurde. Er wollte wieder zurückkommen zu seinem Vater. Und wenn wir so an manch einen denken, vielleicht sogar in unserer Bekanntschaft, in unserer Verwandtschaft, der ganz weit weg ist von Gott, der ganz weit weg ist von dem Vater und ja mit nichts mehr was zu tun haben will, wir können ihm auch nicht helfen, weil er ist weit weg. Aber wir dürfen, und das ist etwas, darauf hoffen und dafür beten, und wir wissen nicht, ob der Vater es getan hat, wir lesen es zumindest nicht, dürfen aber davon ausgehen, wir dürfen dafür beten, dass diese Menschen, die so weit weg sind in unserem Umfeld, dass sie zu sich selbst kommen und überlegen, da war doch eine Familie, da war doch eine Gemeinde, da waren doch Menschen, die mich auf Jesus Christus aufmerksam gemacht haben. Da waren Menschen, wo ich vielleicht lange mitgelebt habe, mit denen ich in eine Gemeinde gegangen bin und jetzt bin ich so weit weg und da war doch was. Lasst uns dafür beten, dass wirklich die Menschen, die sich von Gott, die entweder noch nie bei Gott gewesen sind oder sich von Gott losgerissen haben, dass sie wirklich wieder zu sich selbst kommen. Dass sie erkennen, wo sie sind, dass sie erkennen, was sie getan haben. Und dass sie erkennen, dass es einen Vater im Himmel gibt, der für sie da sein will. Dieser Sohn, der kam nicht nur zu sich selbst und sagte das dann, denn das ist ja der nächste Punkt, wie oft sagen wir etwas? Das müssten wir doch mal tun. Und wir tun es doch nicht. Wir gehen nicht den ersten Schritt. Wir haben die Erkenntnis, dass wir an irgendeiner Stelle uns verändern müssen, auch in unserem Glaubensleben, die wir lange auf dem Glaubensweg sind, uns verändern müssen, sollen. Und bei diesem guten Vorsatz bleibt es. Vielleicht noch mal kurz angesetzt, aber umsetzen tun wir es dann doch nicht. Der Sohn, der uns hier vorgestellt wird in diesem Gleichnis, da heißt es in Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und dann sehen wir, dass der Vater letztlich auf ihn wartet. Dann sehen wir, dass der Vater, als er ihn sieht, ihm entgegenläuft, ihm um den Hals fällt und ihn küsste. Wir wissen nicht, in welchem Zustand der Sohn gekommen ist. Dreckig und verschmutzt von den Schweinen. Vielleicht vorher nochmal irgendwo in irgendeinem Wasser gebadet, damit er nicht ganz so dreckig aussah, weil er ja wusste, wer sein Vater war. Da lesen wir hier nichts von. Aber eins steht fest. Der Vater hat auf ihn gewartet und der Vater kam ihm entgegen und küsste ihn und zeigte ihm, wie lieb er ihn hatte. Und das ist etwas, egal wo du dich befindest, egal wo ein Mensch sich überhaupt befindet, wenn wir zurück zu Gott kommen, wenn wir wirklich auf Gott zugehen und sagen, ich will mich ändern, dieses Aufmachen, dieses zu Gott hingehen, dann kommt uns der Vater, dann kommt uns Gott entgegen. Dann kommt uns der liebende Gott, der durch Jesus Christus uns erlöst hat, kommt uns entgegen. Und wenn du es noch nicht ergriffen hast, dieses Heil in Christus Jesus, auch dann kommt er dir entgegen und bietet dir an, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Wenn ich diesen Vers hier lese, wo der Vater ihm um den Hals fiel, da muss ich immer so dran denken, es war schon sehr lange her, aber ich habe mal eine Zeit lang mit meinem Bruder zusammen im Ports Büchertischarbeit gemacht. Und da kam immer so ein richtiger Gammler. Entschuldigt für mich den Ausdruck, ein Mensch, der einfach komplett ungewaschen war, der durch die Fußgängerzone da bei uns im Ports getingelt ist, ununterbrochen. Und ein anderer Bruder noch, der mit war am Büchertisch, geht auf ihn zu und nimmt diesen Menschen in den Arm und sagt ihm einfach, dass Gott ihn lieb hat. Ich hatte schon fast eine Überwindung, wenn der auf den Büchertisch zukam. Und der kam und nahm den auch noch in den Arm. Und das ist für mich so dieses Bild. Sind wir wirklich bereit, Menschen, die vielleicht aus ganz anderen Ebenen kommen, die vielleicht wirklich mit Sünde und Schuld beladen sind, weil sie zum Vater zurückgekommen sind, auch hier in der Gemeinde aufzunehmen? Sind wir dazu bereit? Oder haben wir das gleiche Problem, wie es im Jakobusbrief beschrieben steht? Wenn da einer kommt, entsprechend fein und ordentlich gekleidet, dann sagen wir, setz dich hier vorne hin. Und wenn da einer kommt, der entsprechend aussieht wie ein Mensch, der sich nie gewaschen hat, der, wir würden heute sagen, als Obdachloser auf der Platte lebt, bleib mal da hinten stehen, sonst könnten die hier vorne ja alle riechen. Das sagt Jakobus, der Jakobusbrief verurteilt das, ganz klar. Weil eins steht fest, egal welchen Stand wir haben, Gott hat uns alle mit der gleichen Liebe geliebt. Er hat für uns alle Jesus Christus hingegeben am Kreuz auf Golgatha, damit jeder Mensch, wie gesagt, jeder, der zu ihm kommt, von ihm ewiges Leben haben kann. Jeder Mensch, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird errettet werden. Das ist etwas, was wir ganz klar in der Bibel, in der Apostelgeschichte lesen. Nun, der Sohn fängt an und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Weiter kommt er nicht. Er bekennt das, was er getan hat. Er sagt seinem Vater, ich will gar kein Sohn mehr sein. Aber der Vater sprach zu seinen Knaben, zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Er setzte ihn wieder in den Stand des Sohnes ein. Und der Sohn kam auch gar nicht dazu zu sagen, wenn wir das lesen, was er sich vorgenommen hatte. Er wollte zum Vater sagen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Offensichtlich kommt der Sohn gar nicht dazu, das zu sagen, weil der Vater dann schon die Initiative ergreift. Weil Gott an der Stelle schon in dem Moment, wo du sagst, ich bin ein Sünder, wo du sagst, ich bin unfähig, hier überhaupt noch was zu tun. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, sagt Gott, und du darfst mein Kind sein. Was für ein Geschenk. Wenn wir es ergriffen haben, ist uns dieses Geschenk eigentlich noch bewusst? Sind wir eigentlich noch wirklich an der Stelle, dass wir sagen, danke? Oder ist es so, dass das alles selbstverständlich ist? Ja, je länger man im Glauben ist, umso mehr kommt man in diese Gefahr hinein, dass ja sowieso das eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Wenn dann auch noch im Leben alles glatt läuft, dann ist es ja sowieso selbstverständlich. Schon mal dafür gedankt, dass in deinem Leben alles glatt läuft? Wisst ihr, wenn es tief runtergeht, dazu beten, Herr, hilf mir, das kennen wir alle. Aber wie viel vergessen wir an der Stelle einfach das Danken, dass der Vater uns angenommen hat, egal wo wir hergekommen sind. Aber ich möchte noch wirklich einen weiteren Schwerpunkt auf diesen zweiten Sohn legen, weil der geht mir immer wieder nach. Da kommt dieser zweite Sohn, der Ältere auch noch, der also das Erstgeburtsrecht offensichtlich hatte. Und er hört Musik und Reigen und erkundigt sich, was das ist. Nun, der Diener sagt, ganz ehrlich, was passiert ist, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Hey, normalerweise müsste man sich freuen. Da ist jemand, der hat zurückgefunden. Da ist jemand, der wirklich jetzt wieder in der Familie aufgenommen ist. Und was macht der zweite Sohn? Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Er wollte nicht mitfeiern, nein. Dann kommt sein Vater hinaus und redet zu ihm. Siehe, so redet ihm zu. Und da sprach der Sohn, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich sei. Ich bin immer in die Gemeinde gegangen, ich war immer da, es war doch immer alles in Ordnung. Aber jetzt kommt dieser, dein Sohn, interessant, er sagt nicht mein Bruder, nein, dein Sohn, dieser, dein Sohn ist gekommen, der alles durchgebracht hat, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat. Und du hast ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Merken wir etwas? Dieser zweite Sohn, er war immer zu Hause, ja. Er ist vielleicht auch immer in die Gemeinde gegangen, ja. Aber er hat nie begriffen, dass er letztlich, ja, dass der andere Sohn wieder zurückgefunden hat. Und dass er wieder, ja, zur Familie zurückgefunden hat, wo er so weit weg war. Sondern ihm war es nur wichtig, dem Vater Vorhaltung zu machen, was er nicht bekommen hat. Und da ist für mich immer wieder so dieser Punkt, wo ich drüber nachdenke, wie oft geht es mir so, dass jemand anders an der Stelle, ja, vielleicht zur Gemeinde dazustößt und ich mich frage, warum muss das denn jetzt sein? Aber wir lesen, der Vater spricht dann zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Die Frage ist, was hat dieser ältere Sohn jetzt gemacht? Für mich ist das eine der Fragen, die hier ja komplett offen bleiben. Ist dieser ältere Sohn jetzt doch mit reingegangen zum Feiern? Hat er erkannt, dass wirklich sein Bruder wieder zurückgefunden hat? Oder ist er draußen geblieben und ist nicht bereit, das zu akzeptieren? Und hat vielleicht nie diesen Familienzusammenhalt gehabt, sondern nur immer den Reichtum und das Wohlsein bei seinem Vater genossen? Hat alles gemacht, damit sein Vater ihm wohlgesonnen ist? Wenn man so darüber nachdenkt, der Herr Jesus sagt an einer Stelle, ja, dass es selbst Menschen gibt, die sagen werden, Herr, Herr. Und der Herr Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass auch wir, dass auch jeder von uns immer wieder, ja, den Standortbestimmung macht. Wo stehe ich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich das, was für mich das Entscheidende ist? Ist es das Wohlfühlen in der Gemeinde? Ist es das, ich mache einfach immer alles mit? Oder ist es wirklich dieses Dazugehören zu Gott, dem Vater, indem ich auch selbst jeder für sich gesagt habe, Herr, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Herr, du bist es allein, der mich erretten kann, der mich dieses ewige Leben schenken kann. Wir haben so in den letzten Wochen des Öfteren mal darüber nachgedacht, auch gerade jetzt zur Zeit des Mobitreffs, ist mir das nochmal so durch den Kopf gegangen, dass Kinder, die ja in so einem Elternhaus groß werden, wie uns, wie meine, unsere Kinder groß geworden sind, die wissen ja sehr genau, was sie wie wo sagen müssen, aber haben sie wirklich begriffen, dass sie auch Sünder sind und erkannt, dass sie ewiges Leben brauchen? Dass sie diese Vergebung der Sünden durch Jesus Christus brauchen? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass keiner von uns an irgendeiner Stelle mal so weit von Gott weggeht wie der erste Sohn. So weit von Gott weggeht, dass er bei den Schweinen landet, um dann erst zur Besinnung zu kommen. Sondern dass jeder von uns wirklich direkt erkennt, dass er Jesus Christus braucht. Das ist ein Vorrecht. Aber ich wünsche mir genauso gut, dass jeder von uns, der hier sitzt und jeder, der zuhört, dass er nicht wie der zweite Sohn einfach nur alles immer mitgemacht hat und denkt, jetzt ist er wiedergeboren, sondern dass er wirklich jeder für sich diese Bekehrung, diese Umkehr zu Gott erlebt hat. Dass er wirklich erkannt hat, dass er ohne den Herrn Jesus kein ewiges Leben hat. Mir ist bewusst, dass in diesem Text noch viel, viel mehr drinsteckt. Mir ist bewusst, dass man an der Stelle sicherlich auch darüber aus anderer Sicht darüber nachdenken kann. Aber mir war es heute Morgen einfach einmal wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, jeder von uns braucht Jesus Christus und wir müssen dicht beim Vater sein. Jeder von uns dicht beim Vater sein, auch von ganzem Herzen beim Vater, bei unserem Gott sein, damit wir ihn verehren können und damit wir mit ihm wirklich das ewige Leben haben. Damit wir aber auch auf dieser Erde schon ein gutes Zeugnis für ihn sein können. Deshalb lasst uns den Herrn Jesus annehmen. Lasst uns mit dem Herrn Jesus gehen über diese Erde.
Braven Sohnes und ich denke mal, das betrifft uns. Wir sind ja im Großteil diese braven Söhne, die in die Gemeinde gehen, schon lange Zeit und so versuchen, alles richtig zu machen, dem Herrn alles recht zu machen. Und Vers 31 steht, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Und dieses Bewusstsein fehlte diesem Sohn einfach, dass Gott so großzügig ist und was er eigentlich alles besitzt, was alles sein eigen ist. Und dass das hätte gar nicht so sein müssen, was er vorher sagt. Du hast für mich nie ein gemästetes Kalb geschlachtet. Also es war einfach, er hat in seiner Regelhaftigkeit gelebt und hatte das gar nicht in Anspruch genommen, was Gott für ihn eigentlich bereit hat. Und sein Herz war verbittert. Und denke mal, da kann man auch viel draus lernen, dass wir fröhlich werden über diese Rettung von einem Menschen, aber auch über den Stand, den wir haben im Herrn und was uns alles zugesprochen wird und unser eigen schon ist.
Themas würde ich einfach ganz gerne noch ein paar Verse aus dem Johannesevangelium dazulesen, die jeder berücksichtigen sollte, wenn er wirklich sich als verlorenen Sohn erkennt, ob als den, der im Dreck gelebt hat oder als der in der Familie geblieben ist. Und möchte anfangen mit dem Vers aus Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn wir den Vater sehen im Gleichnis, niemand kommt zum Vater als nur durch den Herrn Jesus. Das ist unumstößliches Gesetz in Gottes Wort. Wirklich ganz wichtig, dass wir es im Hinterkopf haben. Ich möchte einen weiteren Vers lesen aus Johannes 10. Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Mitte Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 3. Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 4, Vers 14. Wer aber irgend von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und noch Johannes 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Noch abschließend den bekannten Vers aus dem ersten Johannesbrief, der natürlich untrennbar dazugehört. Johannes 1, Vers 9. Und den Gedanken finden wir vielleicht schon relativ deutlich auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn vorgestattet. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, nur zu wissen, dass wir verkehrt sind, reicht nicht, um ewiges Leben zu erlangen. Ewiges Leben gibt es nur über den Herrn Jesus, über niemand anders. Wer an den Sohn glaubt, hat das Leben, sagt Gottes Wort. Ist wirklich wichtig. Es reicht nicht, einen guten Entschluss zu fassen. Es reicht auch nicht, sich ein Stück in Bewegung zu setzen. Man kann kein ewiges Leben erlangen, ohne an den Herrn Jesus zu glauben. Seine Sünden zu bekennen, wird im Gleichnis alles klar vorgeschattet. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.